Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Früh war der Tag erwacht, ich hörte Vöglein singen, da wollte ich zu dir, dir meine Liebe bringen. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. Nun bin ich abgekühlt, ich habe rosa Nelken aus deinem Beet gewühlt, die fangen an zu welken. Schade, dass du nicht da bist.
Früh war der Tag erwacht, ein mehrfach gecoverter Manfred-Krug-Song aus dem Jahr 1979. Da lebte er schon seit 2 Jahren in der BRD, wo er ja, nachdem er schon in der DDR ein berühmter Künstler war, auch nochmal ein Star wurde. Auch als Autor, denn 1996, da brachte er einen Teil seiner Tagebuchaufzeichnungen heraus. Abgehauen heißt dieses Buch, das auch ein Bestseller wurde. Was aber niemand wusste, ist, dass er später, also als fast 60-Jähriger, ja angefangen hat, Tagebuch zu schreiben, und das auch schon mit der Absicht, dass diese Aufzeichnungen später mal veröffentlicht werden sollten. Das ist jetzt passiert. Ich sammle mein Leben zusammen, heißt der erste Band, und bei mir ist Manfred Krugs Sohn Daniel, der diesen ersten Band als Hörbuch eingelesen hat und damit auch demnächst auf Tournee geht. Hallo, Herr Krug, schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Schön, Frau Gerke, grüße Sie an diesem grauen, mausgrauen Wintermorgen.
Herr Krug, Ihr Vater war fast 60, als er anfing, wieder Tagebuch zu schreiben. Wie alt waren Sie da?
Ah, Sie können Fragen stellen. 96 war ich 32.
Und da haben Sie gar nicht mitgekriegt, dass er so eine Tausende von Seiten Aufzeichnung macht. Das hat er vor der ganzen Familie geheim gehalten.
Das stimmt nicht ganz. Ich wusste es tatsächlich nicht, aber Marlene wusste es, ihre Mutter wusste es. Und meine Schwester Fanny wusste es auch, da gab es wohl Hinweise. Mein Vater hat wohl auf den Konzerttourneen, die er mit ihr bestritten hat, immer mal wieder gefragt nach, wer war das noch und wie hieß der, wann haben wir den und den getroffen, und hat sich handschriftliche Notizen gemacht, die er dann später am Rechner wieder zu Hause in sein Tagebuch eingetragen hat.
Er schreibt ja auch in dem Tagebuch, dass er schon sich vorstellen kann, dass das mal veröffentlicht werden soll. Gleichzeitig hat er es eben auch geheim gehalten, auch sehr private Sachen geschrieben. Was denken Sie, woher diese Ambivalenz kam?
Naja, es ist ja nicht jede Zeile 1:1 im Tagebuch drin. Da sind sicherlich noch ganz privatere Einträge drin, die aber kein was angehen, und es sind auch ein paar Sachen weggelassen, die Persönlichkeitsrechte verletzen könnten. Aber das meiste haben wir versucht, drin stehen zu lassen, und das auch unverändert.
Es sind ja schon sehr wichtige Jahre für ihn, was er da beschreibt. Seine Ehefrau, ihre Mutter lernt seine Geliebte kennen und eine geheim gehaltene Tochter. Er landet diesen Bestseller, den ich schon erwähnt habe. Sein bester Freund Jurek Becker stirbt an Krebs und er selbst leidet einen Schlaganfall. Aber das konnte er anfangs nicht wissen. Oder hatten Sie jetzt beim nochmal Durcharbeiten so den Eindruck, er hat es irgendwie geahnt, was da auf ihn zukommt?
Glaube ich nicht, dass er das geahnt hat. Also für mich sieht es wirklich so aus. Also der erste Eintrag ist der erste Eintrag im Buch, und es sieht sehr danach aus, dass es erstmal ein ganz privates Tagebuch werden sollte und dass der Schock, dem ihn das Auffliegen seines Paralleluniversums, seiner Zweitfamilie versetzt hat, der hat ihn scheinbar veranlasst dazu, mit dem Schreiben wieder anzufangen.
War das für Sie auch ein Schock?
Ach, ich habe das ja viel später erst erfahren. Ich habe das ja erst ein Jahr darauf erfahren, als er tatsächlich in der Charité lag und als es immer offensichtlicher wurde und als das Kind dann auch von meiner Mutter entdeckt und kennengelernt worden war. Und ein Schock würde ich es nicht nennen, nee, auf keinen Fall.
Wirkt auch so ein bisschen bohemhaft, wie er das alles so beschreibt, da mit seinen 2 Frauen und dem Kind und da noch Kinder und er der Künstler. Das hat schon, ist auch so ein Modellmann, was ja heute auch stark kritisiert wird, so der Patriarch, der sich so einiges herausnimmt, würde ich mal sagen.
Ach, ich weiß nicht.
Nee.
Viele Männer auf der Welt nehmen sich solche Dinge heraus. Und jeder Mann, der das tun will, braucht ja immer auch eine Frau, die da mitmacht. Also keine Ahnung, ob das stimmt, dieses Bild.
Also Sie hatten jetzt nicht Angst, dass da an diesem Mythos Manfred Krug, der ja so wahnsinnig sympathisch rüberkommt in diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat und so wahnsinnig beliebt ja auch beim Publikum ist, dass an diesem Mythos so gekratzt wird, wenn man ihn nochmal auf so eine ganz andere Art kennenlernt?
Weiß ich nicht. Also die Presse hat ja damals dann auch irgendwann darüber geschrieben und die Presse hat schon immer viel geschrieben und immer gekratzt und es hat ihn nicht wirklich gekratzt und hat ihn nicht beschädigt. Und seine Art und Weise, darauf zu reagieren, war ja auch Teil des Mythos sicherlich, dass er die Dinge so, dass er immer eine Antwort parat hatte und nicht verlegen war.
Und Sprache scheint ja für ihn auch wirklich besonders wichtig gewesen zu sein, wie er da auch sich formuliert in diesem Tagebuch. Das hat schon nochmal was Besonderes. Oder wie würden Sie sagen, wie sich so seine Achtung auch vorm Erzählen und vor den richtigen Worten äußert?
Ja, Sprache war Thema Nummer eins für ihn. Aber ist auch in Ordnung für einen Schauspieler, oder? Wenn die sich bemühen um die Sprache, kann nicht schaden. Nee, er hat viel gewusst. Er wusste viel über Namen, er wusste über Wortherkunft. Er hatte unsäglich viele Bücher darüber und war selber eine wandelnde Enzyklopädie.
Und deshalb war es ja dann auch für ihn besonders schwer, als er diesen Schlaganfall hatte und dann ja auch beschreibt, dass er sich nicht mal traut, überhaupt irgendwas mal aufschreiben zu wollen, weil er Angst hat vor seiner eigenen Kritzelei. Wie haben Sie ihn da erlebt in dieser Zeit?
Selten. Ich habe ihn einmal in der Charité besucht, aber er war für einige Tage dort und dann eine Weile in der Reha. Ich habe ihn dort, glaube ich, auch nur einmal besucht, aber es ist lange her. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Es ist nur Fakt, dass das für ihn natürlich wirklich ein Tiefschlag war und er große Angst hatte, dass er nichts von all dem, was er vorher so gut konnte, jemals wieder ordentlich würde machen können.
Was ihn da beschäftigt, steht ein bisschen drin, aber Sie haben ja schon gesagt, das ist jetzt auch nicht eins zu eins das Tagebuch. Es gibt eine Herausgeberin, Christa Maria Schädlich, und die war ja auch die Lektorin schon vorher von seinen Büchern. Die war ihm ungeheuer wichtig, das schreibt er auch, ist deshalb extra zu dem Verlag gegangen, bei dem er dann auch war. Wie eng haben die beiden zusammengearbeitet?
Sehr eng. Ich habe Christa Maria Schädlich zwar erst viel später kennengelernt, aber die waren jahrelang sehr eng und die wusste über alles Mögliche Bescheid und die weiß wahrscheinlich mehr Details als ich.
Und kennen Sie denn die Originalfassung der Tagebücher, die sie jetzt bearbeitet hat, oder kennen Sie auch nur die bearbeitete Form?
Ich habe die Originalfassung gesehen, wobei das meiste im Rechner war. Also ich habe zwei Ordner in der Hand gehalten und habe auch mal ein bisschen drin herumgeschmökert, aber wirklich gelesen habe ich sie nicht. Und das wollte ich auch nicht, weil, also mir persönlich war es wichtig, dass das von professioneller Hand gesichtet wird und dass sich jemand anders sozusagen entgeltlich vergiftet, aber ich wollte mich damit nicht befassen. Denn es ist letztlich doch auch ein privates Tagebuch und darin wollte ich nicht so gern herumstöbern.
Aber Sie haben die ganzen Tagebücher jetzt, das, was jetzt erscheint, als Hörbuch eingesprochen. Das sind ja viele, viele Stunden, die man sich dann da als Sprecher mit sowas beschäftigt. Wie war das für Sie?
Oh ja, das war aufregend, weil ich sowas noch nicht gemacht habe. Und es ging auch nur, weil ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet habe. Also ich habe Wort für Wort abgewogen und mir genau überlegt, wie wird er das wohl gemeint haben und wie muss man es sprechen. Es ist auch nicht leicht, weil da sind sehr kurze Sätze, staccato-artige Zwei- und Drei-Wortsätze, da sind aber auch Bandwurmsätze, die über 9 Zeilen gehen. Und das so vorzulesen, dass jemand eine Chance hat, ohne mir auf die Lippen zu gucken und in mein Gesicht zu schauen, dass er das sofort verstehen kann, das ist nicht so ganz einfach und das ist ja auch nicht meine Sprache, es ist seine Sprache. Also man muss sich da schon reinknien und wenn man kein professioneller Sprecher ist, ja sowieso.
Aber da haben Sie sich ja wirklich nochmal ganz intensiv mit dem Text beschäftigt. Gibt es da für Sie so eine Essenz aus dieser, ich würde mal sagen, nochmal anderen Begegnungen mit Ihrem Vater?
Eine Essenz?
Ja, war da was dabei, was Sie überrascht hat?
Ja, es sind Dinge dabei, die mich überrascht haben. Es, es ist doch noch ein bisschen, auch wenn Sie sagen, er macht einen chauvinistischen Eindruck und Bohemian etc. pp., aber er übt ja auch viel Selbstkritik und denkt über sich sehr wohl nach, ob es vielleicht doch er ist, der da spinnt, oder ob es die anderen sind, wenn er sich einer Front von anderen Meinungen gegenüber sieht. Das ist ein Punkt, aber dass er zum Beispiel auch von dem verdienten Geld eine ganze Menge weggegeben hat an gemeinnützige Organisationen, das war mir in dem Umfang zumindest nicht bekannt. Ich wusste nur, dass er Greenpeace gegenüber hier und da was springen lässt. Aber dass es darüber hinausgeht, war mir nicht bekannt. Das fand ich schon bemerkenswert.
Und Sie haben ja jetzt auch mit anderen zusammen so eine Hommage-Tour geplant. Was wird da stattfinden?
Die Hommage-Tour gibt es schon lange. Die Firma K&V Events, die macht die schon seit Jahren. Da ist Charles Brauer dabei, da ist Uschi Brüning dabei, meine Schwester singt. Und ich stoße jetzt dazu. Und dann gibt es da diese ganz vorzügliche Band, mit der mein Vater schon gearbeitet hat. Und das ist ein rundes Paket und macht viel Spaß. Ich habe es selber schon 4-5 Mal als Zuschauer erlebt und jetzt soll ich ein bisschen mitmachen.
Na, das ist doch auch aufregend. Und ich nehme an, mit den Tagebüchern wird es auch weitergehen. Denn das sind ja jetzt nur erstmal diese 2 Jahre. Da gibt es ja wahrscheinlich noch mehr.
Er hat geschrieben bis 15, 16, 14, 15, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wird nach hinten hin natürlich auch dünner. Er wurde ja nicht gesünder. Und er wurde auch nicht quirliger und aktiver. Aber er hat weiter Tagebuch geführt und es soll einen weiteren Band oder 2 geben. Wir müssen das sichten.
Daniel Krug, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Tagebücher aus den Jahren 1996-97 von Manfred Krug sind unter dem Titel »Ich sammle mein Leben« zusammen erschienen mit einem Nachwort der Herausgeberin Christa Maria Schädlich im Kanon Verlag.